Die Lesung heute kommt aus Jesaja 25, Jesaja Kapitel 25. Herr, du bist mein Gott. Dich preise ich. Ich lobe deinen Namen, denn du tust Wunder. Deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Denn du hast eine Stadt zum Steinhaufen gemacht, die feste Stadt zu einem Trümmerhaufen. Der befestigte Palast der Fremden ist keine Stadt mehr und wird auch niemals wieder aufgebaut. Darum ehrt dich ein mächtiges Volk. Die Städte gewaltiger Nationen fürchten dich. Denn du bist die Stärke der Geringen, die Stärke der Armen in der Not, eine Zuflucht vor dem Unwetter, ein Schatten vor der Hitze. Denn das Toben der Tyrannen ist wie ein Unwetter gegen eine Wand. Du demütigst das Ungestüm der Fremden wie die Hitze an einem dürren Ort, wie die Hitze durch den Schatten der Wolken, so wird das Siegeslied der Tyrannen gedämpft. Und der Herr Zebaoth wird allen Völkern auf diesem Berg ein Festmahl bereiten, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von geläutertem Wein. Und er wird auf diesem Berg die Hülle wegtun, die das Gesicht aller Völker verhüllt, und die Decke, mit der alle Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod für immer verschlingen, und der Herr wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und wird die Schmach seines Volks auf der ganzen Erde beenden. Denn der Herr hat es gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, sieh, das ist unser Gott, auf den wir hofften, und er wird uns helfen. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Wir werden uns freuen und fröhlich sein über seine Rettung. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. Moab aber wird unter ihm zertreten werden, wie Stroh zertreten wird und wie Kot. Und er wird in seiner Mitte seine Hände ausbreiten, wie sie ein Schwimmer ausbreitet, um zu schwimmen. Und er wird ihren Stolz erniedrigen durch die Geschicklichkeit seiner Hände. Und die hohen Festen eurer Mauern beugen, erniedrigen und in den Staub zu Boden werfen. Worte des lebendigen Gottes.
Vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Für die, die den Klaus erwartet haben, bedauerlicherweise ist er krank zu Hause und ihr habt mich stattdessen. Und ich verspreche, gar keine Witze über den Fußball zu machen. Ich habe es versprochen. Wollen wir beten, bevor wir zusammen Gottes Wort anschauen? Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir hier zusammen in deiner Gegenwart sind. Wir danken dir dafür, dass du uns begegnen willst. Dass du dieses Wort jetzt zu uns sprechen willst. Gib uns Ohren, die hören, und Herzen, die empfangen. Im Namen deines Sohnes Jesu Christi. Amen. Etwa 10 Jahre vor dem Jahr 2000, also sprich Jahr 1989, hat ein japanischer Philosoph Folgendes geschrieben. Francis Fukuyama hieß der Philosoph. Er hat geschrieben, wir sind Zeugen nicht nur des Endes vom Kalten Krieg oder des Endes einer besonderen Epoche der Nachkriegsgeschichte, sondern wir jetzt sind Zeugen von dem Ende der Geschichte, so wie wir sie kennen. Das heißt, wir erleben den Endpunkt der ideologischen Evolution der Menschheit. Wir erleben die universale Verbreitung der westlichen Demokratie. Denn die ist die letzte Entwicklung von aller menschlichen Regierung. Lange Worte, eine Botschaft. Die Botschaft ist, wir sind angekommen. Wir sind jetzt endlich an dem Punkt angekommen, wo es nicht besser werden könnte. Die grauenhaften Jahre des Krieges, die sind vorbei. Die Zeiten von Tyrannie vorbei. Jetzt wird es Frieden. Jetzt wird es westliche, liberale Demokratie auf der ganzen Erde geben. Wuhu! 30 Jahre später liest man davon in der LVZ, wie Leute jetzt davon reden, dass wir in einer Zeit der Dauerkrise leben. Heutzutage spricht man kaum noch von Krise im Einzelfall, man spricht von Krisen. Und von dieser großartigen Hoffnung von Fukuyama ist wenig noch zu sehen. Wer spricht heute noch von Hoffnung? Gibt es die noch? Oder hat die Zukunft überhaupt noch etwas für uns, außer Enttäuschungen und Albträume? Und die Bibel sagt ja, die Zukunft hat etwas für uns, außer Enttäuschungen und Albträume. Sie hat Hoffnung für uns, eine feste Hoffnung, eine unerschütterliche Hoffnung, die uns nicht enttäuschen kann. Die Hoffnung, dass der Herr Jesus zurückkommt. Nun, ich weiß, letzte Woche hat Klaus schon darüber gepredigt, aus 2. Thessalonische. Man hat letzte Woche aus dem Kapitel gehört, dass der Herr Jesus zurückkommen wird, in Flammen und in Gericht, um das Böse aus dieser Welt ein für alle Mal zu verbannen und um bewundert zu werden unter denjenigen, die an ihn geglaubt haben. Und heute wollen wir zusammen diesen Tag noch einmal anschauen. Wir wollen es noch einmal anschauen, weil in einer hoffnungslosen Welt können wir eigentlich nie genug davon hören, was für eine wunderbare Hoffnung wir haben. Weil wir vergessen. Ich gehe davon aus, dass ihr in der letzten Woche doch vergessen habt, was ihr letzten Sonntag gehört habt, als ihr hier wart. Das tun wir irgendwie, nicht wahr? Weil wir vergessen, wollen wir immer wieder daran erinnert werden, was für eine Hoffnung wir haben. Denn für die, die Jesus vertrauen, die haben die beste Hoffnung, die man sich ausdenken kann. Das ist eine interessante Frage, nicht wahr? Glaubst du das? Wenn du heute Jesus vertraust, glaubst du, dass du die bestmögliche Hoffnung und Zukunft hast? Eine bessere Zukunft gibt es nicht, als die, die Gott dir versprochen hat, wenn Jesus zurückkommt. Eine Zukunft, die garantiert ist, trotz deiner Sünde, trotz deiner Schwäche, trotz deines Zweifels, trotz deines Leides. Diese Zukunft wollen wir uns anschauen. Also gehen wir zurück zu Jesaja 25. Wenn du die Bibel zugemacht hast, bitte öffne sie noch einmal auf Seite 710. Das würde mir helfen. Jesaja schreibt etwa 700 Jahre vor Christus. Und in einem Abschnitt von Kapitel 24 bis 27 schaut Jesaja auf einen zukünftigen Sieg, den Gott haben wird über die ganze Erde, ein globaler Sieg. Und Kapitel 25 bildet den Crescendo dabei. Und wir schauen heute nur die Verse 6 bis 9 an. Worauf können wir uns freuen, wenn Jesus zurückkommt? Erstens, wir können uns darauf freuen, dass wir feiern werden. Erste Folie, wir werden feiern, Vers 6. Ein roter Faden, der durch die ganze Menschheitsgeschichte geht, ist der Faden von Durst. Wir erleben sowohl wortwörtliche Dürren und Dürste, wie auch metaphorische Dürren und Dürste. Wir hungern uns nach Sachen, die wir nicht haben. Wir dürsten nach etwas, was wir nicht bekommen. Deswegen sind so viele von den Geschichten, die man erzählt, in jeder Kultur, Geschichten von Durst, nicht wahr? Wir sehnen uns danach, irgendwann zu denken, hey, Moment mal, jetzt spüre ich etwas, was ich nie davor gespürt habe. Jetzt fehlt mir nichts. Jetzt dürste ich nach nichts mehr. Und Vers 6 sagt uns, der Tag kommt, wo dieser Durst, der das Hintergrundgeräusch, die Hintergrundmusik unseres ganzen Lebens spielt, dieser Durst wird gelöscht werden. Vers 6. Der Herr Zebaoth, das bedeutet der Herr der Heerscharen, Der Herr Zebrot wird allen Völkern auf diesem Berg ein Festmahl bereiten. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von geläutertem Wein. Wir werden nicht mehr dürsten. Wir werden nicht mehr nach dem hungern, was wir nicht haben, nicht mehr nach dem dürsten, was andere haben und was wir gerne zu uns nehmen würden. Wir werden uns nicht mehr von Gestohlenen ernähren, sondern wir werden uns an dem freuen, was der Herr Jesus uns gibt. Wir werden nicht mehr dürsten. Wieso? Weil der Herr Jesus, der Herr Zebaoth selbst, ein Festmahl bereitet. Wie zufrieden wirst du an dem Tag sein? Wo Jesaja sagt, du wirst so zufrieden sein, dass die einzige Art und Weise, wie er uns diese Zufriedenheit kommunizieren kann, ist, wenn er sich überlegt, okay, was ist das Beste, was wir kennen? Aha, ein Festmahl. Wo man nicht nur das Beste, was Aldi anzubieten ist, sondern man auch das Beste, was Perfetto, Edeka, das Beste, was es überhaupt auf der Welt zu essen gibt, das isst man zusammen. Der Tag, der kommt, der Tag, der in Vers 6 beschrieben wird, das ist nicht ein Tag, wo wir uns irgendwie zufrieden geben mit irgendwelchen geistlichen Speiseresten, die wir alleine in die Mikrowelle gesteckt haben und dann wieder lauwarm rausnehmen, um alleine vor der Glotze zu essen. Es ist nicht der Tag der Fertigsuppen. Es ist ein Tag mit einem Festmahl, mit den besten Speisen, mit den besten Weinen. Ein großzügiges, ein üppiges Fest für Gäste aus allen Nationen und Völkern. Es wird die allerbeste Party sein. Und an dem Tag werden wir nicht mehr hungern. An dem Tag wird die Zeit des Fastens vorbei sein. Nicht mehr werden wir unser Brot im Schweiße unseres Angesichts essen. Nie wieder werden wir in Feucht und Zittern nach Krummel suchen. Nie wieder werden wir uns aus unseren Tränen speisen müssen. Wir werden essen und trinken und feiern. Denn der Herr Jesus wird uns willkommen heißen in sein Haus. Er wird uns an seinem Tisch setzen. Und er wird uns sagen, kommt, isst, alles steht bereit. Und dann werden wir das Fest feiern, wovon jede Party, auf der du jemals gewesen warst oder noch auf der du gehen wirst, nur ein blasser Schatten ist. Die beste Party. Eine ewige Party. Eine Party, ein Fest mit wahrer Freude, mit höchster Wonne, mit dem größten Genuss. Denn dafür hat Gott uns geschaffen. Dafür hat Gott dich geschaffen, dass wir zusammen mit ihm leben und essen. Und wenn man darüber nachdenkt, für die, die die Bibel kennen, das sollte keine Überraschung sein, weil Essen und Retten gehen Hand in Hand in der Bibel. Es gibt das Passamal im Alten Testament. Wenn Gott Israel raus aus Ägypten nimmt, dann gehen die Ältesten Israels auf einen Berg und was machen sie? Sie essen mit Gott. Und dann stiftet Gott die Opfergaben im Tabernakel und im Tempel. Und was macht man dabei? Man isst eine Mahlzeit mit dem Geopferten, mit Gott. Und dann kommt Gott, der Sohn, selbst zu uns und sagt zu seinen Freunden, zu seinen Jungen, nimm, iss, dies ist mein Leib für euch gegeben. Bevor er dann zum Kreuz geht, um uns zu retten. Essen und Retten gehen Hand in Hand in der Bibel. Doch diese Rettungsmahlzeiten, die sind nur die Vorspeisen von dem, was kommt. Die sind Stärkung auf dem Weg, ein Snack für unterwegs, wenn man so will, etwas für die Reise. Aber an dem Tag, der kommt, werden wir die Snacks nicht mehr brauchen. Wir werden am Fest sein. Und einmal angekommen, wird nichts und niemand dieses Fest für uns verderben können. Denn an diesem Tag unsere Freude wird der Tod sterben. Und das ist unser zweiter Punkt. Der Tod wird sterben, Verse 7 bis 8. Ich habe ein Bild mitgebracht, beziehungsweise zwei Bilder auf der nächsten Folie. Hoffentlich könnt ihr die beiden Bilder gut erkennen. Ein Bild ist von einem Blauwal, das andere Bild ist von einem Kolibri. Der Blauwal wiegt etwa 200 Tonnen, habe ich mir sagen lassen. Er ist das größte Tier auf der ganzen Erde. Ein Kolibri wiegt etwa 4 Gramm. Welches Tier ist mehr? Na, ihr seid schlau und ihr werdet natürlich sofort sagen, offenbar, der blaue Wal ist doch mehr. Ja, das stimmt, aber im Vergleich zu dem Körpergewicht von dem Tier, der Kolibri ist mehr. Der blaue Wal ist nur 4 Tonnen pro Tag, also lediglich 2% seines Körpergewichts. Der Kolibri frisst 8 Gramm, also sein doppelten Körpergewicht jeden Tag. Kolibri hat Hunger. Nächste Folie dann bitte. Aber ihr Hunger ist nichts im Vergleich zu dem Appetit des Todes. Der Tod ist der Vielfresser schlechthin. Er verschluckt und verschlingt alles und alle. Schaut euch die Mitte von Vers 7 an. Der Tod ist wie eine Decke, die das Gesicht der Völker verhüllt, mit der alle Nationen bedeckt sind. Das Leben, so wie wir es kennen, liegt unter einer Decke. Die Decke ist der Tod, die alles verschlingt. Die Decke ist beengend. Sie hält uns gefangen. Wir leben unter ihr und wir kommen nicht raus aus ihr. Die Decke verhüllt uns, sie bedeckt uns, sie bedrückt uns, sie erstickt uns. Merkt ihr, die Bibel hier nimmt den Tod nicht unseren Freund. Sie spricht nicht von dem Tod als ein harmloses Teil des Naturkreislaufes. Nein, in der Bibel, der Tod ist ein Einbrecher in Gottes Schöpfung. Er ist ein Feind, ein Terrorist, wenn man so will, der in Gottes Schöpfung eingedrungen ist und sie jetzt beherrscht. Und diese Welt so beherrscht, dass er jeden Mensch irgendwann raus aus seiner Wohnung nimmt und in die kalte Erde versetzt. Aber an dem Tag, wo Jesus zurückkommt, wird der Tod sterben. Vers 7, und er, das ist der Herr Zebot, Jesus, er wird auf diesem Berg die Hülle wegtun, die das Gesicht der Völker verhüllt. Vers 8, er wird den Tod für immer verschlingen. Wir alle fürchten den Tod. Viele von uns versuchen, ihm zu fliehen. Der Herr Jesus ist auf ihn zugegangen, um ihn zu besiegen. Er hat ihn besiegt, indem er selbst gestorben ist. Er, der einzige Mensch in der ganzen Menschheitsgeschichte, der nicht sterben musste. Und auch derjenige, der freiwillig gestorben ist, der unseren Tod auf sich genommen hat, gestorben ist und der auferstanden ist. Und der jetzt den Tod dadurch besiegt hat und von Gott, dem Vater, die Autorität und die Macht hat, den Tod zu töten. So dass der Tag, auf den wir warten, ein fröhlicher Tag des ewigen Frühlings ist, wo der Tod stirbt und alle seine Freunde mit ihm. Vers 8, Tränen werden vergehen, der Schmach von Gottes Volk wird vergehen, sodass an dem Tag, wo der Tod stirbt, Trauer und Terror und Trübsal und Scham und Sünde und Schande und Sklaverei und Schuld, alles wird verbannt. Auf Nimmerwiedersehen. Es gibt so viel, was uns jetzt bedrückt und betrübt, nicht wahr? Also das Leben unter dieser Decke ist furchtbar. Es ist kein Decke des Trostes, das ein kleines Kind an sich zieht. Nee, es ist eine furchtbare Decke. Wir leben in einer gefallenen Welt mit gefallenen Herzen, wo der Tod herrscht. Und auch wenn Jesus kommt, wird der Tod gehen. In den Filmen, auf Englisch nennt man die The Westerns, also diese Filme, die im wilden Westen in Amerika sich abspielen. Gelegentlich sagt der Held im Film, diese Stadt ist nicht groß genug für uns beide. Und dann gibt es so einen epischen Kampf und so. Wenn Jesus zurückkommt, ist es, als ob er zum Tod sagt, diese Schöpfung ist nicht groß genug für uns beide. Ciao. Der Tod wird sterben. Er wird keinen Comeback feiern. Der Herr Jesus wird ihn für immer verschlingen. Und an dem Tag wird alles heil werden für Gottes Volk. Für die, die Jesus vertrauen, wird es an dem Tag keine Angst mehr geben. Keine Panik. Keine ungeheilten Wunden. Kein verfallender Körper. Keine Verzweiflung. Keine erstickende Dunkelheit. Kein Durst. Kein Hunger. Alle Gesichter werden getrocknet. Alle Herzen geheilt. Kannst du es dir vorstellen? Kannst du es dir vorstellen, dass das, was du nicht vergessen kannst, du endlich hinter dir lassen kannst an dem Tag? Die Schande, die Schuld, die Angst, weg. Nie wieder ein Teil von deinem Leben. Abgewischt, verschwunden, verschlungen, sodass nicht einmal ein Krümel davon übrig bleibt. Denn das, Vers 8, das ist der Tag, an dem der Tod und all seine Albträume sterben. Und an dem Tag wird Frieden die Gesichter von aller Völker beglänzen. Manchmal, wenn ich aufräume, kann es gelegentlich vorkommen, gelegentlich, nicht immer, nur selten, gelegentlich vorkommen, dass ich etwas übersehe. Oder so sagt es mir meine Frau. Vielleicht habe ich irgendeine dreckige Ecke nicht gemerkt oder irgendein verstecktes Spinnennetz. Ich habe etwas verpasst beim Aufräumen. Wenn der Herr Jesus zurückkommt und diese Welt aufräumt, wird es keine Ecke, nicht einmal eine winzige versteckte Ecke, auf irgendeine Landkarte oder in irgendeinem Herzen geben, wo Tränen, Schmach und Tod sich noch verstecken können. Schaut euch Vers 8 noch einmal an. Der Herr wird die Schmach seines Volkes auf der ganzen Erde beenden. Und dann wird diese Welt in ewigem Frühling hervortreten. Sie wird einen Anteil haben an unserem Auferstehungsleben und in Auferstehungspracht und Herrlichkeit aufblühen. Es ist so schwierig, uns das alles vorzustellen, nicht wahr? So schwierig, uns etwas vorzustellen, was nicht unter der Decke des Todes liegt. Aber an dem Tag wirst du es sehen und riechen und hören und schmecken und spüren. Der Tod ist gestorben. Diese Worte von einem niederländischen Theologen namens Herman Bavinck haben mir geholfen, mir das ein bisschen mehr vorzustellen. Er schreibt, wie die Raupe zum Schmetterling wird, wie Kohle in Diamanten verwandelt wird, wie die ganze Natur im Frühling aufwächst und sich im Festgewand fein macht, wie der Auferstehungsleib von dem Tod aufersteht, so auch durch Christi neu schöpfende Macht wird der neue Himmel und die neue Erde aus dieser Welt hervortreten. Und Jesus wird die gesamte Schöpfung vor das Angesicht Gottes bringen. Und die gesamte Schöpfung wird hell in unvergängliche Pracht strahlen und in ein Frühling der ewigen Jugend aufblühen. Das ist eine wunderbare Zukunft. Es ist nicht die Zukunft für alle. Es ist nicht die Zukunft, die wir verdient haben. Diese Zukunft ist ein Geschenk. Wenn ihr Vers 9 anschaut, dann steht das klar da. Diese Zukunft kommt von Gottes Rettung. Und wenn diese Zukunft meine Zukunft sein soll, dann muss Gott mich retten. Ich muss das Geschenk seiner Rettung annehmen. Und auch die wunderbare Nachricht durch die ganze Bibel ist, dass Gott es liebt, Geschenke zu geben. Gott liebt es, Menschen zu retten, die ihn wie Dreck behandelt haben, die gegen ihn rebelliert haben, die nichts von ihm und seiner Güte wissen wollten. Er liebt es, solche Menschen wie mich zu retten. Deswegen sandte der Vater seinen Sohn auf die Erde. Deswegen kam Jesus unter diese Decke des Todes, um mit uns darunter zu leben und um uns daraus zu nehmen. Jesus hat alles gemacht, so dass die, die Trauernden sind, die, die Schmach tragen, die, die Scham auf sich haben, die, die dürsten, zu ihm kommen können und an seinem Festtisch sitzen können für seine ewige Festmahl. Das macht der Herr Jesus für alle, die ihm vertrauen. Denn wenn Jesus zurückkommt, werden wir feiern und der Tod wird sterben. Und zuletzt, wir werden loben. Unser letzter Punkt, wir werden loben. Wenn die Verse 6 bis 8 uns ein Bild geben, etwas für unsere Augen, vielleicht auch für deinen Gaumen, Vers 9 gibt uns ein Lied. Hier ist etwas für deine Ohren. Vers 9. Zu der Zeit wird man sagen, seh, das ist unser Gott, auf den wir hofften. Und er wird uns helfen, besser, er wird uns retten. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Wir werden uns freuen und fröhlich sein über seine Rettung. Zu der Zeit wird man sagen. Vers 9 gibt uns nicht die Aussage von ein paar wenigen. Ja, wisst ihr, es gibt immer diese Leute, deren Glas immer halb voll ist, nicht wahr? Und manchmal können sie richtig nervig sein. Das ist nicht der Spruch von denjenigen, deren Glas immer halb voll ist. Hier ist der Refrain von jedem in Gottes Volk. Das Herzenszeugnis, das Bekenntnis von allen, die Jesus vertraut haben. Kein Seufzen mehr, nur singen und loben. Zu der Zeit wird man sagen, seh, das ist unser Gott. Schau dir Vers 9 noch einmal an. Kannst du die Erleichterung da hören? Diese besondere Erleichterung, die auf einmal kommt, wenn man absolut erschöpft ist und dann irgendetwas geschieht, was die Erschöpfung vertreibt, verbannt, wegschafft, sodass vollkommene Freude einfließen kann. Zu der Zeit wird man sagen, seht, das ist unser Gott. Denk über die Dinge, die Gottes Volk jetzt sagen, die Christen jetzt sagen. Manchmal sagen Christen Sachen wie, ich liebe dich, Vater, danke dir. Danke dir für alles, was ich habe, ich bete dich an. Manchmal sagen Christen Sachen wie, hilf mir, Vater. Oder vergib mir. Oder lass mich nicht allein. Und manchmal sagen Christen Sachen wie, wo bist du, Herr? Was machst du? Wann erhörst du mich? Wieso? Hast du mich vergessen? Ist es vorbei mit deiner Güte? Wirst du keine Gnade mehr erweisen? Gelten deine Verheißungen überhaupt noch? Wie lange noch, o Herr? Manchmal gehen Christen durch Täler so tief, so dunkel, so schmerzlich, dass sie nur noch in Tränen und Stille zu Gott reden, weil sie keine Worte und keine Hoffnung mehr finden. Aber an dem Tag werden wir alle sagen, seh, das ist unser Gott, auf den hofften wir, er wird uns retten. An dem Tag, wo Jesus zurückkommt, werden neue Christen ihn loben, die nur minutenlang, vielleicht sogar sekundenlang auf ihn gewartet haben. Und es werden singen die alten Gläubigen, die jahrzehntelang auf ihn gewartet haben, die kurz davor waren, ihren letzten Atemzug zu nehmen. Und doch dann kommt statt der Tod Jesus und treibt den Tod weg. Und dann werden Christen aus der ganzen Welt zusammenkommen und überall auf der Erde wird man nur den Lobgesang von Gottes Erlösten hören. Seht, das ist unser Gott. Wir haben auf ihn gewartet. Wir haben auf ihn gehofft. Wenn du Vers 9 dir anhörst, ist es euch aufgefallen, was man dabei nicht hört? Enttäuschung. Angst, Bitterkeit. Wenn der Herr Jesus zurückkommt, wird niemand sagen, ich habe mir Jesus irgendwie besser vorgestellt. Hätte ich nur weniger erwartet, wäre jetzt nicht so eine riesengroße Enttäuschung. Jesus wird nicht wie Minions 3 sein. Viel Werbung, wenig geliefert. Sorry, da war ich sehr enttäuscht. Jesus wird so viel besser sein. Er wird besser sein, als wir es uns vorgestellt haben. Wir werden ihn sehen und wir werden ihn lieben. Und er wird alle Erwartungen übertreffen. Alles an ihm wird majestätischer und milder, großartiger und freundlicher, herrlicher und heiliger und doch nahbarer, als wir es uns erhoffen konnten. Und wir werden zusammen singen, seht, das ist unser Gott. Wieso singen wir alle in Vers 9? Und nicht, weil ein Engel es befehlt, sondern aus der spontanen Freude unseres Herzens. Es ist nur noch, ich weiß, man denkt jetzt an Weihnachten und so. Was auch nach Weihnachten kommt, ist Silvester. Und für jemand, der Feuerwerk liebt, ist das schon ein ziemlich cooler Abend. Ein riesengroßer Vorteil für mich als Engländer in Deutschland ist, dass ich an dem Abend viel Feuerwerk abfeuern darf. Ich freue mich schon drauf. Wenn man ein richtig schönes Feuerwerk sieht, ohne dass irgendjemand sagt, was macht man? Man macht, wow. Das weiß man irgendwie, das macht man so automatisch. Wenn Jesus zurückkommt, ohne dass irgendjemand das befehlt, ohne dass irgendjemand es ansagt, werden wir sagen, wow, seht, das ist unser Gott. Und wir werden singen, weil wir an nichts anderes denken werden, als unsere Freude im Singen auszudrücken. So. Jesaja 25, Verse 6 bis 9. Wie sieht deine Zukunft aus? Gibt es noch Hoffnung? Oh, wenn du Jesus kennst, ja, es gibt Hoffnung. Welche Hoffnung? Wir werden feiern. Und der Tod wird sterben. Und wir werden loben. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir vom ganzen Herzen für die feste Hoffnung, die du uns in Jesus Christus gibst. Danke, Vater, dass du Jesus zu deinen Rechten erhöht hast, und so, dass nichts und niemand ihn davon wegbringen kann, dass er zurückkommt, dass er mit uns ist, dass er den Tod tötet und dass er unseren Lob und unsere Freude annimmt. Vater, hilf uns, dass wir uns nach diesem Tag sehnen, dass wir uns auf diesen Tag freuen und dass wir Tag für Tag, solange wir leben, beten, Herr Jesus, komme doch bald. In Jesu Namen. Amen.